Was Kohle ohne Ende mit der Liebe macht.
Die Paarflüsterei, das Liebesleben der anderen. Wir erzählen euch wahre Geschichten.
Mit Frau Liebe und den Villas. Alle Fälle sind echte Geschichten. Wir haben uns aber aus Schutz der Klienten erlaubt, Handlungen und Charaktere so abzuwandeln, dass niemand in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt wird.
Ihr könnt euch diesen Podcast anhören, einfach nur zur Unterhaltung oder auch, um für euch Dinge rauszuziehen, die eure eigene Beziehung betreffen. Denn ihr werdet in jeder Folge Parallelen zu euch finden. Was macht außergewöhnlich viel Geld mit Beziehungen? Wir hatten neulich schon mal einen Milliardär in einer Episode. Ja. Heute geht es zwar um keinen Milliardär und auch nicht um einen Lottogewinner, aber um einen Menschen, der sehr plötzlich über 5 Millionen Euro geerbt hat.
Genau, und zwar völlig unerwartet. Und diese wahre Geschichte von Christoph und seiner Frau Tanja, die erzählen wir euch jetzt.
Andrea, spielst du Lotto?
tatsächlich nicht. Ja, nee, spiele ich tatsächlich nicht.
Die Indra sagt, ich habe heute so ein Gefühl, ich muss heute Lotto spielen, weil ich glaube, ich gewinne.
Ja.
Und sie hat gewonnen.
7 Euro.
Das war tatsächlich so.
Aber es macht unfassbar viel Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Ja. Was würden wir denn tun mit 5 Millionen?
Oder
so? Das ist einfach viel Spaß. Das ist ein tolles Gespräch, auch für lange Autofahrten oder so.
Meine Mutter spielt tatsächlich, aber auch nicht regelmäßig. Und ich habe eine Freundin, die macht das, wenn mich nicht alles täuscht, in so einer Tippgemeinschaft.
Ja.
Aber darüber zu reden, was würde ich tun? Das macht schon richtig, also ich merke auch so, oh toll, ich wüsste schon einiges.
Mhm. Ja, es ist auch ein guter Einschlaftipp übrigens. Mhm. Macht euch mal Gedanken darüber, was würde ich tun, wenn.
Ja.
Der Moment, wenn du erfährst, ich bin reich.
Was auch immer reich ist, ne? Tanja und Christoph sind beide Anfang 40 und leben seit 15 Jahren schon zusammen, haben 2 Kinder und ein solides, bodenständiges Leben. Christoph arbeitet als Bauingenieur, Tanja ist Lehrerin. Und sie haben nie übermäßig viel Geld gehabt, aber es hat immer gut gereicht.
Bis dieser eine Tag plötzlich alles verändert. Die Sonne strahlt durch die hohen Buntglasfenster des alten Notariats. Der Raum ist erfüllt, ja, von so einer seltsamen Mischung aus Spannung und auch ein bisschen Ehrfurcht. Ich glaube, jeder, der mal beim Notar war, kennt dieses Gefühl.
War ich noch nie.
Christoph sitzt neben Tanja an einem wuchtigen Eichentisch, der schon bessere Tage gesehen hat. Seine Hände trommeln leicht an der Tischkante, weil er so nervös ist.
Genau, und der Notar, so ein älterer Herr, der räuspert sich dann und sagt mit ruhiger Stimme: Herr Christoph Meier, es ist mir eine Ehre, Ihnen heute den letzten Willen Ihres verstorbenen Onkels, Herrn Friedrich Meier, zu übermitteln.
Oh, da kriege ich auch gleich Herz, Puls. Christoph hat seinen Onkel Friedrich kaum gekannt. Das ist ein Onkel, der irgendwo in der Schweiz lebte, ja, der irgendwie existent war, aber nie so wirklich. Und als kleiner Junge hat er ihn mal irgendwie irgendwo gesehen, aber sonst nie wieder.
Ihr Onkel, sagt der Notar, hat verfügt, dass Sie, Christoph Meier, sein alleiniger Erbe sein sollen. Das Erbe umfasst Immobilien, Wertpapiere und liquide Mittel in Höhe von … Und dann macht er eine Pause, hebt die Augen und schaut den Christoph an. 5 Millionen Euro.
Bäm. Die Worte, die hängen für einen Moment in der Luft, als hätte jemand die Zeit angehalten. Und wir können diese Situation so genau beschreiben, weil es auch für den Christoph so ein besonderer Moment war, den er dann auch später Andrea genau so geschildert hat. Mhm. Und der Christoph ist völlig perplex und sagt irgendwie so, stammelt irgendwie sowas wie bitte. Es ist mehr so ein Flüstern, als überhaupt noch eine Stimme rauskommt.
Oh, 5 Millionen Euro, Herr Meier, bestätigt der Notar nochmal.
Ja, und der sagt, er hat nach Worten gesucht, die einfach da nicht waren und die wollten auch nicht kommen. Also ich habe das voll nachgefühlt und zwar so 100 Pro. Und Tanja sitzt neben ihm, seine Frau, und ist genauso fassungslos. Und jetzt stellt euch das mal vor. Stell dir mal vor, Indra, du gehst mit Marc oder ich gehe mit meinem Partner zu einem Notar und der sagt so und so, bla bla, sie haben gewonnen, geerbt den Jackpot.
Was für ein Magic Moment, oder? Ich persönlich habe das Bild, weil wir gerade beim Lotto waren, dass ich spiele ja ab und zu mal Lotto, so aus Spaß, so Euro-Jackpot und so Zeug. Ich habe immer so das Bild im Kopf, dass wenn ich gewinnen sollte, im Lottoladen ist Konfetti dann von der Decke regnet und dieser ganze Lottoladen quasi in eine einzige Party ausbricht.
So Dinger wie in meinem Fernsehen sind, wenn einer die Million gewinnt, oder?
Ja, ja, genau. Na,
naja, aber so einen reichen Onkel habe ich leider nicht. Also insofern, aber ein Magic Moment, oder?
Ja, totaler Magic Moment.
Also ich meine, man kann das so nachfühlen, glaube ich, obwohl man es selber nicht erlebt hat. Und man denkt sich so, man würde wahrscheinlich einfach.
Also ich habe das total mitgefühlt, als der das erzählt hat. Und ich gucke ihn an und er so, ja, und stellen sich mal vor. Und ich sage, oh, wow, also man kann sich das ja richtig vorstellen.
Ist ja in dem Fall auch fast identisch. Lottogewinn oder Erbschaft.
Ja.
Wo ist da der Unterschied?
Ich meine,
bei den Steuern gibt es einen Unterschied, aber sonst ist eigentlich alles identisch.
Passiert ja auch nicht so oft, muss man auch dazu sagen, dass man unerwartet, auf einmal, man hat überhaupt keinen Plan von gar nichts und auf einmal kommt da so ein Geldregen daher.
Meine
Gibt es ja auch sehr selten.
Ja, also ich lerne Christoph und Tanja ungefähr ein Dreivierteljahr nach ihrem großen Erbe kennen. Also wenn alles natürlich reibungslos verlaufen wäre, wären sie ja nicht bei mir gelandet. auch klar, schon mal so viel. Also durch das viele Geld kommt einiges ans Licht, das schon lange im Untergrund geschlummert hat. Dazu gleich mehr.
Jetzt erstmal ein ganz kurzer Ausflug. Das ist aus drei Paaren geworden, die im Lotto gewonnen haben.
Erstens, der plötzliche Reichtum zerstört die Ehe. Jack Whittaker aus West Virginia gewann 2002 beeindruckende 315 Millionen US-Dollar.
315.
Im Himmel 315 Millionen.
Das war der bis dahin größte Jackpot der Powerball-Lotterie. Anfangs spendete der Jack dann ganz großzügig an wohltätige Zwecke und half dann Freunden und Familie. Aber der plötzliche Reichtum brachte dann auch Probleme mit sich. Jack wurde mehrfach ausgeraubt. Ja, der war in den Nachrichten, in ganz vielen Fernsehbeiträgen. Betrügerische Bekannte schlichen sich dann in sein Leben rein. Seine Ehe zerbrach. Tragischerweise erlebte er auch den Verlust seiner Enkelin, was ihn dann in eine ganz tiefe Krise stürzte. Heute sagt der Jack, dass der Gewinn sein Leben eher zerstört als verbessert hätte.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielleicht verfolgt ihr die Geschichte auch so ein bisschen von dem Lotto-Chico, der auch so viel Geld
viel hat
beim
der,
Lotto
10 Millionen hat er, glaube ich, gewonnen.
Aber auch viel Geld beim Lotto gewonnen hat. Bei dem ist jetzt auch gerade eingebrochen worden. Ja, und die Bild-Zeitung, er schreibt auch immer schön, wo er wohnt und so. Es ist natürlich, oh mein Gott, naja.
Der Chico.
Glück und Bodenständigkeit. Fred und Leslie Higgins aus Schottland gewannen 2018 den Euromillions Jackpot in Höhe von, Achtung, 57,9 Millionen Pfund.
Statt sich
in Luxus zu verlieren, blieben die beiden allerdings bescheiden und haben sich darauf konzentriert, ihr Leben ganz behutsam zu verändern. Sie haben dann ihre Familie unterstützt, haben sehr klug investiert, haben sich kleinere Träume erfüllt, wie eine Weltreise zum Beispiel. Ihre Ehe, so berichten die beiden, blieb stark und sie haben sich engagiert, lokal zum Beispiel in ihrer Gemeinde. Und der Fred sagt später, Geld hat unser Leben vereinfacht, aber niemals verändert.
Niemals verändert.
Sehr
das
schön,
ist der Punkt.
Sehr schön.
Unser letztes Beispiel sind Lara und Roger Griffith aus Großbritannien und die gewannen 2005 2 Millionen Pfund in der Lotterie.
2 Millionen Pfund.
Und kauften sich damals ein großes Haus, 2005 war das mit 2 Millionen noch möglich, teure Autos und gingen dann auf Luxusreisen. Doch die Ausgaben liefen dann schnell aus dem Ruder. Der Roger wollte ein Musikstudio eröffnen, während Lara für ihr Traumhaus investierte und beide verloren dabei sehr viel Geld. Und nach einem Brand, der ihr Haus zerstörte, haben sich die beiden dann getrennt und das Vermögen war fast aufgebraucht. Und heute lebt Lara zurückgezogen und Roger arbeitet als Musiker und beide bereuen den Umgang mit ihrem Gewinn. So kann es auch laufen.
Ja, die sind halt mit 2 Millionen komplett ausgerastet und da haben dann 2 Millionen nicht gereicht. Ups, ist alles weg.
So schnell geht's. Wie gewonnen, so zerronnen.
Wir haben Millionen. Und jetzt die Zukunftspläne auf dem Bierdeckel und der Ferrari-Moment.
So, nach dem Notarbesuch am Vormittag sitzen Christoph und Tanja dann am Abend in einem Restaurant und Christoph kritzelt auf so einen Bierdeckel. Also jetzt passt mal auf, sagt er. Wir kaufen ein Haus am Meer, dann gründen wir eine Firma für Luxusgrills und ich fange mit dem Golfspielen an.
Ja, und Tanja überlegt dann kurz und sagt dann, ja und ich, was mache ich dann in deiner perfekten Zukunft?
Na klar, du machst Yoga-Retreats.
Oh Gott.
Und die Tanja so, ja Christoph, ich hasse Yoga.
Okay, sagt er, aber dann könntest du Kochkurse geben vielleicht, das macht dir Spaß.
Und Tanja sagt, weißt du was, ich bleibe Lehrerin, egal wie viel Geld wir haben, ich liebe meinen Job.
Bei Christoph ist das aber anders. Er möchte nämlich am liebsten sofort alles ändern. Job, Haus, Auto. Am nächsten Morgen sitzt er am Laptop und recherchiert schon über die Autos. Tanja saugt parallel durch die Wohnung.
Tanja, wie findest du denn einen Ferrari in Knallrot?
Und Tanja saugt so weiter, ohne aufzuschauen und sagt, für was? Zum Einkaufen beim Edeka oder wie?
Nee, zum Fahren natürlich. Denk doch mal nach. Ich könnte mit 300 Sachen auf die Autobahn, das wäre doch ein Traum.
Ja, klar. Und sie dann so, ja und die Kids kommen in den Kofferraum mit oder wie stellst du dir das vor?
Pfach, sagt der Christoph. Du hast ja auch überhaupt keine Vision.
Und dann sagt sie etwas ganz Entscheidendes. Sie sagt doch, eine, in der wir weiterhin ein normales Leben führen.
Und da sind wir schon genau am Punkt. Was wollen wir ändern? Ändern wir überhaupt was? Was sagen wir den Kindern und unseren Freunden, unserer Familie? Ein vernünftiges Gespräch entsteht bei den beiden nicht. Irgendwie auch völlig verrückt, oder? Mhm.
Total. Der Hintergrund nochmal kurz. Christophs Onkel ist ziemlich überraschend verstorben. Der war der Bruder seiner Mutter, die aber auch schon vor einigen Jahren verstorben war und der Rest der Familie hatte überhaupt keinen Kontakt zu ihm.
Und Onkelchen hatte selbst keine eigenen Kinder und wie wohlhabend er wirklich war, das wusste in dieser Familie, die ja alle nicht so viel Kontakt zueinander hatten, auch keiner wirklich.
5 Millionen zu erben ist eine große Summe, also je nachdem, wie viel man vorher hatte, ein Quantensprung im Leben eines normalen Paares. Ja? Auf jeden Fall ist es so viel, dass du darüber nachdenkst, nicht mehr zu arbeiten. Das denkt man auf jeden Fall bei 5 Millionen. Nur ist es so, dass man sich da schon gut Gedanken machen muss, wie lange das Geld denn dann reicht. Mhm. Weil 5 Millionen klingt erstmal brutal viel. Je nachdem, wie alt man ist und wie viel Geld man denn verdient, ist es dann doch plötzlich ganz schnell weg. Weil wenn man sich jetzt nur mal vorstellt, ein Paar verdient im Jahr vielleicht 50.000 Euro netto. Das ist schon viel. Das ist schon nicht so schlecht. Mhm. 50.000. Und wenn man jetzt 5 Millionen durch 50.000 teilt, dann sind es 100 Jahre. Das ist schon natürlich nicht schlecht. Dann kann man so, wie man jetzt gerade lebt, 100 Jahre weiterleben. Das ist schon viel. Jetzt muss man aber nur überlegen, dass es auch sowas gibt wie die Inflation. Und dann schaut das Ganze schon völlig anders aus. Weil in 20 Jahren, nur mal so, bei einer Inflationsrate von 2%, was die Zentralbanken ja immer anstreben, meistens ist es sogar ein bisschen mehr, aber bei nur 2% sind 50.000 Euro in 20 Jahren nur noch 33.000 Euro an Kaufkraft. Das heißt, von den 100 Jahren sind es dann plötzlich nur noch 50 Jahre und dann wird es schon knapp.
Ja, vor allem, wenn du dann noch hier was kaufst und da was kaufst und hier ein Auto und da ein Haus, dann ist es dann doch gar nicht mehr so viel. Es erscheint erstmal wahnsinnig viel.
Naja, also wenn man es
nicht. Natürlich ist es viel, aber wenn man jetzt dann auf großer Spur lebt und was kostet die Welt, mir doch egal, alle hören auf zu arbeiten und wir hauen die Kohle raus. Dann stellt man sehr schnell fest, wie das eine Paar, von dem du gerade aus Großbritannien erzählt hast, bums, ist die Kohle weg.
Genau.
Gut, das waren jetzt auch nur 2 Millionen Pfund, aber trotzdem, kann schneller gehen, als man denkt.
Auf jeden Fall ist es so, wenn man es nicht ganz doof macht, ist 5 Millionen schon eine Menge Kohle.
Also ich wäre begeistert, mehr als begeistert. Tanja erzählte mir, dass Christoph plötzlich ganz andere Vorstellungen vom Leben hatte. Und aus der anfänglichen Euphorie kamen jetzt ganz schön Sorgen in das Paardasein. Er wollte nämlich seinen Bauingenieur direkt an den Nagel hängen und endlich frei sein. Tanja hingegen fühlte sich von der Idee irgendwie gelähmt, dass ihr geregeltes Leben sich so drastisch plötzlich ändern sollte.
Und dann folgen skurrile Szenen, die auch, wie wir finden, ein bisschen lustig sind. Hier sind nur ein paar Beispiele. Tanja und Christoph können, das können wir schon mal verraten, mittlerweile drüber lachen. Das Kinderzimmer-Debakel.
Noch in der ersten Woche nach dem Notarbesuch meint ja. Christoph jetzt als allererstes mit dem neuen Geld die Kinderzimmer doch neu einzurichten. Die beiden haben zwei Kinder, hatten wir ja vorhin schon gesagt. Und den Kindern, so beschließen sie, sagen sie aber erstmal nichts von dem Erbe. Tanja arbeitet normal weiter. Christoph hat sich spontan eine Woche Urlaub genommen.
Und als Tanja dann aus der Schule nach Hause kommt, kriegt sie einen Schlag. Warum ist das Zimmer von Lisa jetzt pink mit einer Glitzerdecke? Und der Christoph so, ja, ich dachte, sie liebt Einhörner. Und Tanja so, Christoph, sie ist 13, sie liebt jetzt TikTok. Ja, und der Christoph dann so, na gut, dann tauschen wir die Glitzerdecke gegen LED-Lichter. Und die Tanja so, bitte Christoph, dreh doch nicht völlig durch.
Und er dann so, okay, und was machen wir jetzt mit dem Pony, das ich da gekauft habe? Ich hab's schon angezahlt.
Der hat tatsächlich einen Pony gekauft, das muss man sich mal vorstellen.
Dabei reitet die Tochter überhaupt nicht, noch nicht. Sie hat's halt irgendwann mal als Wunsch formuliert und in seiner völligen Euphorie hat der jetzt alles da möglich gemacht. Und aber das hat sie mal gesagt, das könnte ich kaufen, das könnte ich kaufen. Weißt du, der ist ja völlig, der war ja gar nicht mehr bei sich, wenn ihr mich fragt. Naja, das Pony konnten sie jedenfalls zurückgeben.
Tatsächlich lustig finde ich die Story mit dem Personal Trainer.
Weil ein paar Wochen später, es war ein Wochenende, hat es an der Tür geklingelt. Tanja öffnet und da steht so ein Typ, so ein durchtrainierter Typ. Er sei der Carlos und sei hier der Personal Trainer. Tanja ins Haus und ruft zu Christoph, sag mal,
geht's noch? Ein Personal Trainer? Hast du sie noch alle? Was soll denn der mir beibringen, wie ich besser auf dem Sofa entspanne oder was?
Naja, du könntest doch deinen Rücken stärken, ja? Und die Bauchmuskeln. Wir haben das Geld, Tanja. Es ist okay. Das sollte eigentlich eine Überraschung für dich sein.
Ja. Und dann sagt sie so, super, ich trainiere dann, während du deinen neuen Ferrari polierst.
Jetzt mach dich doch mal locker, sagt er.
Tja, und Tanja sagt, kein Problem. Ich frag den Personal Trainer vor der Haustür, wie das geht, okay? Also, ihr merkt schon, hier kippt die Stimmung.
Ja, nicht nur das Pony wird zurückgegeben. Tanja schickt auch den schönen Carlos wieder nach Hause. Schade, aber ist halt so. So
also,
was.
Es sind auf jeden Fall schon ein paar Wochen vergangen und beide haben bisher ja noch nichts gekauft. Also, sage ich mal, Großartiges. Außer die Glitzerdecke im Kinderzimmer und Christoph ist auf Tanjas Druck hin auch mal wieder ganz normal in die Arbeit gegangen, ne?
Nach außen sieht bis hierhin eigentlich alles aus wie immer. Im Innenverhältnis brodelt es aber. Christoph will jetzt endlich was Verrücktes machen und Tanja bremst. Mhm.
Nicht mal eine kleine Reise, sagt er? Ein Wochenendtrip? Überhaupt nichts? Gar nichts?
Nee, gar nichts, weil Tanja das nicht will. Sie ist der Meinung, das wäre ungesund und möchte jetzt erstmal einen vernünftigen Plan machen.
Und der Christoph, was will der? Der will eine Yacht.
Die Reise zur Yachtmesse.
Ja, Leute, inzwischen sind ein paar Monate vergangen. Onkelchen ist beerdigt. Beide haben es tatsächlich geschafft, niemandem etwas von ihrem Geldsegen zu erzählen. Und Christoph arbeitet nach wie vor in seinem Job, obwohl es eines der ersten Dinge war, die er ändern wollte. Aber Tanja hat ihn wirklich gebremst und runtergekühlt und fand das erstmal keine gute Idee.
Jedenfalls fährt sie ihm zuliebe mit zu dieser Yachtmesse und meckert dann auch auf der Fahrt. Toll, Christoph, jetzt willst du auch noch eine Yacht. Genau das, was wir brauchen. Für die Donau bei uns ums Eck, oder wie?
Der Christoph findet auf jeden Fall, dass seine Frau zu klein denkt. Stell dir doch mal vor, wir ankern in Monte Carlo.
Ja, und diese super Idee. Und ich mache mich in einem Bikini neben den ganzen Supermodels lächerlich. Oder wie stellst du dir das vor?
Auf der Yachtmesse stellt dann der Christoph auch ziemlich schnell fest, dass 5 Millionen vielleicht nicht ganz so viel Geld sind.
Und wie er dachte.
Weil die Schiffe, die ihn da ansprechen, die kosten 1 bis 2 Millionen. Aber dann kostet natürlich der Unterhalt einiges. Was sagt man? 10% des Anschaffungspreises pro Jahr. Tanja findet das sowieso alles viel too much. Und sie fahren dann, ohne eine Yacht gekauft zu haben, wieder nach Hause. Sie hätten ja wenigstens ein kleines Boot kaufen können. Vielleicht so ein Gummiboot oder so.
Nein, ein kleines Boot wäre sicher schon ausgegangen. Aber Tanja will das nicht. Ihr Mann hat nicht mal einen Bootsführerschein. Was soll dieser ganze Schwachsinn? Das ist ihre Meinung.
Naja, irgendwo auch irgendwo nachvollziehbar, jetzt da nicht völlig durchzudrehen und das Geld mit vollen Händen rauszuhauen. Total. Auf der Autorückfahrt von dieser Messe kann Tanja Christoph tatsächlich dann dazu überreden, doch vielleicht mal einen Termin mit einem Finanzberater zu machen. Also jemand, der sich auskennt, dass von diesen 5 Millionen auch noch irgendwie was übrig bleibt. Ja, und sie will das langsam angehen. Sie ist eher so der Verstandsmensch, der Kopfmensch und er will da halt richtig gleich, er weiß gar nicht wohin mit seiner Kraft.
Es gibt auch viele schwarze Schafe so an Finanzberatern, aber grundsätzlich klingt das erstmal sinnvoll, finde ich.
Ja, man kann es ja mal ausprobieren, genau.
Genau, man kann sich mal beraten lassen.
Ja, genau. Und Christoph ist aber mittlerweile ganz schön sauer auf sie, weil sie eigentlich so alles boykottiert, was er sich wünscht. Ja, also der Ferrari ist es nicht, die Yacht ist es nicht, sie will kein neues Haus und überhaupt will sie weiterarbeiten und eigentlich im Grunde ist es ja sein Erbe und gar nicht ihrs.
Tja, ich kann ihn so ein kleines bisschen verstehen. Also er möchte auf jeden Fall was ändern oder zumindest kurz irgendwie so eine Duftmarke setzen, sage ich jetzt mal so. Aber seine Frau bremst ihn da und er findet es ein bisschen spießig. So hat er es erzählt.
Ja, sie erklärt mir später aus Angst.
Christoph lässt es krachen.
Christoph ist in so einen Club gefahren und fühlt sich, so hat es dir später erzählt, Andrea, wie ein König. Er bestellt den teuersten Champagner. Noch eine Runde hier so für alle. Juhu.
Genau, und für ihn fühlen sich diese 5 Mio an wie ein Freifahrtschein in eine Welt, die er noch nie betreten hat. Also ich denke da gerade so an so einen Film, weißt du? So.
Ja, genau.
Ja, jetzt kann ich endlich es mal krachen lassen, ja.
Ein Bekannter der beiden, der ihn zufällig sieht in dieser Nacht, schreibt der Tanja eine WhatsApp eben in dieser besagten Nacht. Und er schreibt, der steht auf der Tanzfläche und brüllt, ich bin reich wie ein König und heute Nacht teile ich mein Königreich. So, das hat er geschrieben, der Bekannte. Also man muss dazu sagen, sie hatten ja abgemacht, nichts zu verraten, ja? Also mit niemandem drüber zu reden. Mhm. Ich fühle mich wie ein König und heute Nacht teile ich mein Königreich.
Ja gut, ich meine, Christoph war da natürlich hackedicht, ne?
Ja schon, aber er hat jetzt, muss man auch mal sagen, bei 5 Millionen, ja, ein Dreivierteljahr auf diesen Ausflip-Moment gewartet. Juhu, ja. Er darf es ruhig mal feiern.
Ja. Nur leider macht er das ohne Tanja, die zu Hause sitzt und sich Sorgen macht.
Hätte er ja mit ihr machen können, aber sie hat schon natürlich auch viel dazu getan. Oder es sind beide schuld, sind wir mal so. Der Christoph weiß auf jeden Fall nicht mehr, wie viele Drinks er hatte oder wie oft er in die VIP-Lounge gezerrt worden ist. Am nächsten Morgen, es wird schon hell, ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Er kann kaum noch geradeaus laufen.
Was er zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt, weil er nicht mehr bemerken kann, auf seinem Handy ist eine Nachricht von Tanja. Sie hat ihn nämlich gesucht und ist alles andere als begeistert.
Tanja on fire. Tanjas Augen sind rot vor Wut und vor Müdigkeit. Sie hat die halbe Nacht wachgelegen, auf Christoph gewartet. Ich glaube, das können wir alle gut nachvollziehen.
Oh ja.
Unzählige Male versucht, ihn zu erreichen. Sein Handy hat erstmal durchgeklingelt und dann ging es irgendwann aus.
Genau, und jetzt gegen Morgen ist ihre Geduld auch echt am Ende und sieht, dass sie mitten in der Nacht von einem Bekannten eine Nachricht bekam. Ich habe Christoph im Club gesehen, total aufgedreht. Er bestellt Drinks für alle. Daher weiß sie auch von diesem Satz mit dem Königreich. Und der Bekannte will jetzt wissen, was er damit meint.
Mhm, ganz großes
Kino.
Was
meint er? Was ist mit dem los? Also er hat ja auch nichts verstanden.
Naja, also das hatte ich gerade schon gesagt. Ne? Sie hatten ja eigentlich ausgemacht, nichts zu sagen. Also das ist mal der eine Punkt. Tanja auf jeden Fall mit klopfendem Herzen steigt ins Auto und fährt in die Stadt. Die Straßen sind menschenleer und dann sieht sie den Christoph ziemlich schwankend. Sein Sakko hat er in der Hand, sein Hemd ist halb aufgeknüpft und er trägt, so hat sie es dir beschrieben später, eine lächerliche Sonnenbrille, die er scheinbar irgendwo aufgeschnappt haben muss.
Er sieht sie an und schreit dann, Tanja, da bist du ja, mein Schatz. Ich hab die Nacht unseres Lebens gehabt. Du glaubst nicht, wie geil das war. Vor allem, ich habe die Nacht unseres Lebens gehabt.
Das ist auch ein schöner Satz, oder? Mhm. Ich habe die Nacht unseres Lebens gehabt.
Sensationell.
Und die Tanja ist natürlich stinksauer und sagt dann zu ihm, du bist nicht normal, ne? Weißt du was, du bist Vater, verdammt nochmal, das scheiß Geld. Und jetzt benimmst du dich hier wie ein Teenager auf dem ersten Saufgelage deines Lebens und schreist hier rum, wie reich du bist. Du bist einfach nur noch hochnotpeinlich.
Und dann verblasst Christophs Lächeln und sagt, ach komm Tanja, es sind 5 Millionen Euro. 5 Millionen. Wir könnten das Leben genießen, Spaß haben. Was ist dein Problem?
Mein Problem ist, dass du nicht einmal darüber nachgedacht hast, was das Geld wirklich bedeutet. Das ist Sicherheit für uns, das ist Sicherheit für die Kinder, für unsere Zukunft. Stattdessen schmeißt du es für Fremde hier in irgendeinem Club raus und dann sagt sie, ich werde jetzt mit den Kindern zu meiner Mutter fahren. Ruf uns an, wenn du wieder einigermaßen klar denken kannst.
Sagt sie und dreht sich um. Ohne auf eine Antwort zu warten und war weg. Und der Christoph bleibt stehen, die Sonnenbrille hängt so ein bisschen schief in seinem Gesicht und für einen Moment fühlt es sich wieder nüchtern an. Da sind wir wieder angelangt.
Die erste Sitzung bei Andrea.
Es ist Tanja, die als erste zu mir kommt. Und sie hat dunkle Augenränder, weil sie nicht mehr schlafen kann. Und ich frage sie, was sie zu mir geführt hat. Und sie sagt, mein Mann, er heißt Christoph, hat über Nacht 5 Millionen Euro geerbt. Da habe ich auch erstmal versucht, nicht blöd zu gucken.
Ja, du hast gleich dein Honorar aufgesetzt.
Was? Habe ich sie jetzt richtig verstanden? Aber die Erklärung kommt schnell. Also sie sagt, seitdem hat er sich extrem verändert. Ich glaube, das Geld ist eine Art Freifahrtschein. Er hat so abstruse Wünsche und er feiert, er gibt das Geld mit vollen Händen aus und ignoriert jegliche Verantwortung. Ich habe Angst, dass er alles kaputt macht.
Aber hat er denn schon wahllos Geld ausgegeben?
Nee, noch nicht so richtig.
Noch nicht so richtig. Aber für ihre Verhältnisse eben schon, ja, aus Tanjas Sicht. Mhm.
Außer ein paar Kleinigkeiten und dann war er eine Nacht feiern.
Diese Feiernacht.
Mhm. Ja, und da ist es, wo es gekracht hatte und da hat er nebenbei, hat diese Nacht 17.000 Euro gekostet.
17.000?
Ja, weil er hat ja Champagner für den ganzen Club und, aber er würde gerne, Sie sehen schon, es ist schwierig, hat sie zu mir gesagt.
Tanja beschreibt, dass sie natürlich schon versucht habe, mit ihrem Mann zu sprechen. Aber sie ist der Meinung, er würde nicht zuhören. Und dann sagt sie, ich habe sogar einen Termin mit einem Finanzberater organisiert, in der Hoffnung, er würde jetzt mal verstehen, dass wir mit Bedacht planen müssen. Stattdessen hat er sich danach noch schlimmer aufgeführt. Ne? Dann kam diese besagte Partynacht.
Ja, ich habe sie gefragt, was sie sich denn wünschen würde. Und sie sagt, wissen Sie, ich würde gerne mit ihm einen Plan machen. Ich möchte, dass das Geld uns als Familie Sicherheit gibt und uns nicht auseinanderbringt. Aber wissen Sie, ich weiß einfach nicht, wie ich meinen Mann dazu bringen soll, das auch so zu sehen. Und ich habe so das Gefühl, ich kämpfe die ganze Zeit allein und je mehr ich kämpfe, desto verrückter wird er. Und dann hat sie einen wichtigen Satz gesagt. Sie sagte, ich habe Angst, durch das Geld alles zu verlieren.
Wie kommt sie da drauf?
Ja, das habe ich auch gefragt. Was meinen Sie? Naja, sie kennt ja so Menschen auch aus den Medien und so. Die hatten dann ganz viel und haben dann später alles verloren. Und Tanja hat schon so ein Thema mit Geld. Zu viel Geld ist nicht gut.
Also ich finde grundsätzlich, muss man mal sagen, hat der Christoph geerbt und nicht die Tanja.
Richtig.
So geht's schon mal los.
Und das müssen wir auch faktisch festhalten, ja.
Finde ich, das ist meine persönliche Meinung.
Da müssen wir auch im Realitätsbereich bleiben.
Und ich verstehe, dass die Tanja sagt, ich möchte ein bestimmtes Leben leben und wenn 5 Millionen Euro in dieses Leben nicht reinpasst, dann ist es weniger Christophs Problem als Tanjas. Ich glaube nicht, dass er sagt, ich drehe jetzt total ab, weil dafür langen ja auch 5 Millionen Euro gar nicht, dass man total abdrehen kann.
Ja, aber Tanja, ich kann Tanja schon verstehen, weil sie ist sehr bodenständig.
Ich kann sie auch verstehen.
Und weil du auch gerade gesagt hast, jetzt so aus den Medien und so, hast du schon viel gelesen, ne? Das, ich glaube, es haben einige von uns Lottogewinner, total, die dann irgendwie alle pleite sind. Das ist natürlich nicht so, aber vielen geht's schon so, die mit Geld muss man ja auch umgehen können.
Genau, und wir brauchen ja nicht mal nur Lottogewinner, wir können ja auch jemanden, der über Nacht berühmt wird, sehen. Wie viele schlimme Gestalten gibt es da?
Ja, man redet manchmal von Neureich und von altem Geld und Menschen mit altem Geld, sag jetzt mal so, also über Familien vererbt und so weiter, sind oftmals sehr sparsam. Menschen, ich sag mal, die wir als Neureich bezeichnen, knallen es raus und es kommt nicht so selten vor, auch meine Meinung, dass ja am Ende dann irgendwie plötzlich gar nichts mehr da ist.
Ja.
Also das kennt man schon und insofern kann ich sie schon nachvollziehen. Und wenn sich jetzt mein Partner so völlig surreal verhält und irgendwie, also ich meine auch die Nummer mit der Glitzerdecke ist ja noch ganz süß, aber einen Pony zu bestellen und dann will ich eine Yacht und dann will ich dies und dann will ich einen Ferrari.
Ja,
okay, da kann man ja drüber schmunzeln, aber der hat das ja auch scheinbar wirklich ernst gemeint.
Ja, das hat er und er ist ja jetzt auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, also da müssen wir auch ehrlich sein.
Aber das Problem ist, wie das die nicht reden.
Genau. Und das ist eigentlich das Thema. Das große Problem ist gar nicht das Geld, sondern dass die beiden es nicht geschafft haben, sich zusammenzusetzen und zu gucken, was ist denn dein Ziel eigentlich und was ist mein Ziel und was sind meine Ängste und was sind deine Ängste. Und das ist eigentlich das, was ich ganz wichtig gefunden hätte.
Was war dann dein Plan, Andrea?
Ich hätte schön gefunden, wenn die beiden gemeinsam vielleicht vorbeigekommen wären kommen sie dann auch später übrigens, aber gemeinsam darüber zu reden, was heißt es jetzt? Was wollen wir denn damit machen? Ich meine, im Grunde genommen wissen wir, alles ist eigentlich sein Geld, aber auch in einer Beziehung, wo zum Beispiel einer sehr viel Geld verdient, weil er meinetwegen Vorstandsvorsitzender ist oder, ich weiß nicht, irgendein berühmter Sänger geworden ist und der andere weniger verdient, da ist es ja auch nicht so, dass der eine mit seinem Mini-Gehalt und der andere mit seinem Maxi-Gehalt umeinander läuft, sondern die investieren ja auch einen Teil gemeinsam. Also für Rücklagen, für irgendwelche Dinge. Man kann da ja so einen kleinen Finanzplan, den wir auch Paaren ganz normal an die Hand geben, könnte man auch machen.
Aber das Problem war doch, dass der Christoph nicht drüber reden wollte, sondern die Tanja kam ja zu dir und hat gesagt, genau, wie kriege ich jetzt den Christoph an den Tisch? Was genau war die Idee?
Aber die alles entscheidende Frage ist ja, und die hast du ja auch mitgegeben, warum will der Christoph nicht reden? Und was steckt eigentlich bei diesem ganzen Ausflippen bei Christoph dahinter? Ist er vielleicht nicht ganz so happy mit seinem Leben oder vielleicht mit seinem Job? Also warum rastet er so aus und Tanja sagt einfach, ich will Lehrerin bleiben? Und warum, das hast du gerade schon gesagt, warum können die beiden nicht vernünftig drüber reden? Das ist ja total absurd.
Mhm. Total.
Ich weiß ja nicht, wie die vorher als Paar waren. Das muss ich ja jetzt auch erst alles erfahren, weißt du?
Genau.
Und auch eine spannende Frage ist, warum hängt sie sich da überhaupt so rein? Also, jetzt kann man natürlich sagen, wenn der Markus jetzt mit dem Ferrari, mit dem Pferd oder sonst was hier in deinem Garten kommt, ist ja auch irgendwie ein Stück dein Leben. Würdest du wahrscheinlich auch nicht dich so gut abgrenzen und sagen, nö, das ist ja sein Geld, dann hat er halt hier ein paar Pferde, passt schon.
Ja, vor allem musste ich mich drum kümmern. Aber was ganz gut war, du hast es auf jeden Fall in der ersten Sitzung schon geschafft, dass Tanja eigentlich nicht so auf Abwehr war, sondern sich überlegt hat, was ist eigentlich mit meinem Mann wirklich gerade los?
Ja, natürlich.
Das hat sie nämlich vorher gar
nicht.
Was
steckt denn dahinter?
Sie hat nur sich gesehen, ja, und hat sich jetzt das erste Mal gefragt, was steckt denn eigentlich dahinter?
Was sie wieder hat, ist, sie hat ihn bewertet. Na, der spinnt doch, der ist durchgedreht, er ist größenwahnsinnig, der führt sich auf wie ein kleiner Junge. Und so weiter und so fort, ne? Also es ist immer die Bewertung und nicht, was ist denn bei dem Mann eigentlich los?
Und dann ist sie nach Hause gefahren und hat das erste Mal ja vernünftig mit ihm gesprochen. Hat gesagt, okay, wie geht's dir denn eigentlich? Und lass uns doch mal sprechen. Und das war der Anstoß dafür, dass beide das nächste Mal gemeinsam zu dir gekommen, ja, sind. Der 5-Millionen-Euro-Mann fühlt sich ganz klein.
Also schon wenige Wochen später lerne ich auch den Christoph kennen und er kommt gleich zusammen mit Tanja zu mir. Und sie ist mittlerweile wieder zu Hause, also sie war ja bei ihren Eltern mit den Kindern, aber der Haussegen hängt schon ganz schön schief. Christoph, ja, der sieht müde und abgeschlagen aus. Und als ich ihn frage, wie es ihm geht, sprudelt es gleich aus ihm raus.
Und er sagt, er fühlt sich wie ein Auto, das im Schlamm feststeckt. Ich trete auf das Gaspedal, aber es passiert nichts. Mein Leben, mein Job, alles fühlt sich wie eine einzige Sackgasse an. Ich arbeite seit fast 20 Jahren in derselben Firma. Ich bin da reingerutscht, weil es sicher war. Gute Bezahlung, keine großen Überraschungen, aber ehrlich gesagt hasse ich den Job. Jeden Tag dasselbe. Meetings, E-Mails, ein Chef, der ständig Druck macht, ohne zu verstehen, was wir wirklich tun. Es ist, als würde ich mein Leben auf Standby leben.
Und als ich ihn frage, haben Sie darüber schon mal mit jemandem gesprochen? Sagt er, ja, mit wem denn? Meine Kollegen fühlen sich genauso und meine Frau wollte ich mit meinem Frust nicht belasten.
Hm. Und Tanja, die sitzt ja daneben, ist total erschüttert. Ich finde es so krass, weil solche Situationen, ja, hast du schon so oft beschrieben, Andrea.
Wahnsinn.
Da sitzen Menschen, die ewig miteinander verheiratet sind, sich ewig kennen und eigentlich wissen sie gar nicht, wie es dem anderen geht, wirklich geht. Und sie sagt dann auch zum Christoph, du, ich habe das gar nicht gewusst. Ich dachte, du bist jetzt einfach gestresst, aber auch mal in deinem Job und so die ganzen letzten Jahre. Aber dass du so unglücklich bist, das war ihr überhaupt nicht bewusst. Mhm. Und sie fragt ihn, warum hast du das nicht gesagt?
Und er sagt, weil es überhaupt nichts geändert hätte. Bis jetzt. Jetzt habe ich endlich das Geld und kann ausbrechen. Ich könnte kündigen, ich kann was Neues anfangen, endlich kann ich frei sein, ich kann machen, was ich will. Aber du willst alles sparen, planen, als wäre ich schon ein Rentner, so fühle ich mich.
Ich habe dann gefragt, ob das Erbe jetzt für ihn so eine Art Neustart bedeutet. Also man kriegt ja das Gefühl, er ist ein Mann, der mit angezogener Handbremse durchs Leben gefahren ist.
Genau.
Und jetzt hat er diese Möglichkeit, diese finanzielle, die es ihm erlaubt, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und ich frage ihn, ob das für ihn so ist.
Und er sagt, genau das ist es. Es ist ein Neustart, den ich haben möchte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht mal das entscheiden darf. Wenn ich jetzt noch ein Jahr in diesem Job bleiben muss, dann gehe ich kaputt, sagt er.
Ist ja auch ein bisschen irre, ne? Weil wenn er die 5 Millionen nicht geerbt hätte, was wäre dann gewesen?
Na klar, und dann
wäre genau das gewesen, was bei ganz vielen ist. Der wird dann irgendwann in eine Depression fallen oder in Burnout oder ja, wäre krank geworden, körperlich, psychosomatisch, was der Geier, was passiert.
Andrea, warum bricht das so plötzlich aus ihm heraus? Warum hat er niemals darüber gesprochen?
Weil er nicht gelernt hat, sich zuzumuten, wie ganz viele Menschen.
Ist, glaube ich, für die Tanja auch ganz schön hart. Weil die denkt ja, der ist ganz happy mit seinem Leben. Wenn man das so lange lebt und so konstant lebt, müsste sie ja schon wahrscheinlich denken, das läuft alles auf jeden Fall okay für ihn.
Denkt mal an Folgendes. Wieso gibt es so viele Menschen, die ihrer Partnerin oder ihrem Partner nicht sagen, dass sie arbeitslos geworden sind?
Ist das so?
Sie mit dem Geld schlecht gehaushaltet haben und Schulden da sind. So viele Menschen erzählen ihren Frauen, nicht gerade Familienväter, dass es so oder so oder so aussieht. Die halten wirklich ein Bild aufrecht und das gibt's ganz, ganz oft. Und es hat manchmal auch überhaupt kein gutes Ende.
Ja, na klar, das ist kein gutes Ende, weil wenn das Kind erst beim Brunnen gefallen ist, dann wird es schwierig. Mhm. Klar, das verstehe ich total.
Jetzt kann man fragen, warum redet der nicht damit? Kann er dem anderen nicht vertrauen oder hat er das nicht gelernt in seiner Familie? Weißt du, wenn du nicht gelernt hast, dass du sich jemandem zu offenbaren, dich zu zeigen, dass das positiv bewertet wurde, sondern negativ.
Ja, genau.
Wie blöd musst du denn sein, dass du das machst? Und der geht natürlich genauso in die Beziehung mit dem, was er selber gelernt hat in seiner Herkunftsfamilie.
Ich muss funktionieren.
Genau.
Ja, oder ich muss ein toller Hecht sein oder ich muss die Familie ernähren. Und ich denke immer, warum? Also wir sind heute so gleichberechtigt, da muss doch nicht der Mann mehr die Familie ernähren, sondern die Frau kann doch auch ihren Teil dazu beitragen. Natürlich muss dann der Mann vielleicht entsprechend irgendwo anders auch was machen, aber da muss man doch drüber reden können. Und viele können das nicht, weil sie entweder so verkrustete Glaubenssätze haben oder weil sie sich schämen oder weil was auch immer ist.
Und genau an diesem Punkt seid ihr bei dir in der Praxis und der Christoph erklärt seiner Frau das erste Mal in seinem Leben, dass er immer das Gefühl hatte, schon als kleiner Junge, also ist er einfach groß geworden, er muss funktionieren, er hat jetzt ein super Verhältnis zu seinen Eltern, aber so ist er einfach groß geworden. Funktionieren, funktionieren, funktionieren. Und das ist der Moment, wo beide mit Tränen in den Augen da sitzen und sich ganz innig in den Arm nehmen. Und das ist auch der erste Schritt, sage ich jetzt mal, zur großen Besserung.
Genau, sie nimmt so die Hand von ihm, ich habe ja zwei so Sessel und sie reicht so rüber, er nimmt die Hand und weint so und dann habe ich gesagt, wenn sie möchten, ich gehe jetzt mal 5 Minuten raus und dann haben die sich wirklich auch in die Arme genommen.
Total,
und das finde ich auch wichtig, weil da passiert dann einfach was. Da passiert einfach richtig was.
Und dann erklärt die Tanja, was sie denn eigentlich möchte, nämlich einen vernünftigen Plan. Sie hat Angst, dass der Christoph alles nur aufs Spiel setzt und sie will, dass sich gar nicht so viel ändert. Sie möchte, dass die Kinder weiterhin in ihrer vertrauten Umgebung aufwachsen. Und ihr macht das viele Geld eher Angst.
Und das erklärt sie ihm auch das allererste Mal.
Genau.
Also bisher war sie einfach nur die Spaßbremse, aber sie hat nie erklärt, warum sie Angst davor hat.
Für sie bedeutet das Leben, das sie jetzt gerade leben, Stabilität. Sie fühlt sich da wohl und ist damit zufrieden.
Ich meine, Menschen haben ja natürlich auch unterschiedliche Sicht auf Geld. Für die einen ist Geld schmutzig, für die anderen ist es gedruckte Freiheit, für den Nächsten ist es Angst, es wieder zu verlieren. Ich kenne Menschen, die sehr viel Geld haben. Erinnert euch an den Milliardär da neulich. Der hatte Angst, dass jemand in sein Leben tritt, der nur auf sein Geld aus ist. Also Menschen haben ja auch in ihren Familien ganz viele Glaubenssätze bezüglich Geld gelernt. Und da haben sie einfach sehr unterschiedliche Ängste und Hoffnungen damit verbunden. Ja, und dann können die beiden sich aber einigen, dass sie weiterhin gemeinsam einen Weg finden wollen und zwar nicht so, wie sie es jetzt ein Dreivierteljahr versucht haben. Ja, und das ist eine kooperative Lösung und keine konfrontative. Eine kooperative Lösung, der für beide passt und es keinen Gewinner gibt und keinen Verlierer gibt, sondern nur 2 Gewinner. Es kostet halt unglaublich viel Zeit, viel Diskussionen. Das geht nicht mal eben schnell, schnell.
Aber wir haben gerade gesagt, was für die Tanja wichtig war. Was war für den Christoph das Entscheidende?
Für Christoph war das Entscheidende, dass er mit dem Geld eigentlich versucht hat, Probleme zu überdecken, die die Tanja überhaupt gar nicht kannte.
Ja.
Also hier geht es nicht um 5 Millionen, sondern es ging eigentlich darum, dass er wahnsinnig unglücklich in seinem Jobleben war.
Ja, genau.
Der Knoten geplatzt, es war ausgesprochen und dann habt ihr gemeinsam einen Weg gefunden.
Mhm. Der Schlüssel war letztendlich, dass sie beide über ihre Werte, haben die sich verändert? Nein, sie haben sich eigentlich nicht verändert. Wie wollen wir heute damit umgehen? Die haben einfach ihre Werte nochmal neu formuliert. Die haben sie aufgeschrieben, die haben sie abgeglichen. Was macht sie als Paar aus? Was ist ihnen wichtig? Also lauter solche Dinge, die eigentlich kein großes Hexenwerk sind, aber trotzdem in ihrer Einfachheit greifen. Und ich meine, mit knapp über 40 nicht mehr zu arbeiten und da Privatier zu machen, ist ja auch keine Option, weil wir wissen auch alle, dass wir irgendwo eine Beschäftigung oder etwas Sinnvolles auch brauchen. Das macht ja auch depressiv, wenn ich den ganzen Tag im Bademantel rumlaufe und in meinem Pool rumhüpfe. Und deswegen ging es darum, dass natürlich ganz klar war, dass Christoph raus aus diesem Job geht und sich etwas sucht, was ihn viel mehr erfüllt. Das ist ja schließlich nicht die Frage, aber zwischen ich fahre jetzt mal mit einer Yacht um die Welt und zwischen ich suche mir einen Job, in dem ich zufrieden und glücklich bin, ist ja was anderes.
Und dann habt ihr einen ganz einfachen Plan geschmiedet, das habt ihr auch zusammen dann nochmal aufgeschrieben, einen Teil des Geldes einfach zu investieren, um finanzielle Sicherheit zu schaffen und mit dem anderen Teil kleine Träume zu verwirklichen. Was ganz entscheidend ist, Christoph hat seinen Job gekündigt, hat aber in einer anderen Firma in Teilzeit angefangen wieder zu arbeiten.
Was total super ist, ja.
Was total super ist. Und es gab auch ein neues Auto.
Genau.
Und aber, einen tollen Urlaub.
Aber kein Ferrari.
Aber kein Ferrari, aber genau.
Kein
Ferrari.
Kein überstürzter Hauskauf, kein Jet-Set-Leben, sondern ein Kompromiss. Nein. Und hat es geholfen, dann Andrea ihre Beziehung zu stärken?
Ja, weil beide haben sich wieder gesehen, weißt du?
Ja.
Also nicht nur verurteilt, sondern auch gesehen. Und zwar hinter jedem Bedürfnis, was ein Mensch hat, stecken ja auch Emotionen. Und das ist ja ganz wichtig. Und sie haben eben auch verstanden, dass es nicht das Geld ist, das die Beziehung belastet, sondern die Art, wie sie nicht nur mit dem Geld umgegangen sind, sondern wie sie auch nicht geredet haben, warum sie so damit umgegangen sind. Und im Grunde war das Geld dann fast so eine Art Geschenk für eine tiefere Verbindung zwischen ihnen, was ja nicht passiert wäre. Die wären ja, das war jetzt so ein Paar, die wären jetzt mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zumindest noch nicht zu jemandem wie mir gekommen.
Kann es denn sein, dass Geld, also egal, viel Geld oder auch überhaupt kein Geld, oft das verstärkt, was ohnehin in einer Beziehung vorhanden ist?
Ja, es sind halt besondere Ereignisse, glaube ich, oder? Es kann auch eine Krankheit sein.
Ich weiß nicht, ob das
Jobverlust kann das sein.
So, ich glaube eher, dass es darum geht, was verbinde ich mit Geld? Und ich meine, jetzt immer auch ehrlich, Geld ist jetzt ja keine absolute Sicherheit, weil du kannst dir mit Geld ja auch nicht alles kaufen. Und wenn du da, weiß ich nicht, 3 Millionen oder 5 Millionen auf dem Konto hast, bist du kein Mensch, der plötzlich keine Ängste mehr hat. Die Leute, die viel Geld haben, haben ja genauso Ängste. Angst vorm Sterben, vor der Endlichkeit, vorm Virus, vor was weiß ich, dass sie es verlieren. Also das hilft dir alleine ja nicht. Aber ich denke, jeder verbindet mit Geld oder mit Reichtum halt auch was anderes. Und ich bin ja trotz alledem der Meinung, Geld macht zwar allein nicht glücklich, aber es macht viele Dinge einfacher.
Also ich glaube, was wir heute alle mitnehmen, ist egal, ob es um Geld oder Veränderung oder andere Herausforderungen geht, bleibt einfach im Gespräch. Und du hast mal einen ganz schönen Satz gesagt. Kannst du ihn nochmal wiederholen, bitte?
Also Beziehungen sind so ein bisschen wie ein Garten. Man muss sie pflegen, damit sie blühen. Und je mehr man und je besser man sie pflegt, desto schöner blühen sie auch.
Und dafür braucht man keine 5 Millionen.
Nee.
In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt.
Ja, wir danken sehr.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, egal wo ihr uns gehört habt, uns vielleicht ein Like da lasst oder uns abonniert. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder was auch immer, dann könnt ihr uns immer schreiben unter unserem Instagram-Kanal Paarflüsterei mit UE. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns nächste Woche wieder hört.
Ciao, ihr Lieben.
Tschüss.